ist Lohr München auf der 92.4.
Wir sind die Zweiraumwohnung. Das ist der
Tommy Eckhardt.
Und ich bin Inga Humpe und ihr hört Uferlos.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe zuhörende Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Queer Uferlos. Heute habe ich zwei sehr spannende Themen vorbereitet für euch. Das erste Thema ist eine Webseite, ein Portal. Wir schreiben queer und ich habe mit den Macherinnen und Machern ein Interview geführt. Es war eher Zufall, aber ich freue mich besonders, dass es anlässlich des 5-jährigen Bestehens auch geklappt hat mit dem Interview. Und ich stelle euch die Seite Wir schreiben queer vor. Und das zweite Thema ist von meinem Kollegen, der Sven Leverenz. Am Ende bitte unbedingt dranbleiben, gibt es noch 10 Minuten einen Einblick in die Fetischwelt. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des MLC, das bedeutet Munich Lions Club oder Münchner Löwenclub. Herzlich willkommen zu einer Sendung Queer Uferlos. Heute ist mein Thema die Webseite bzw. das Portal, kann man sagen, Wir schreiben queer, was seit 5 Jahren von den beiden Jay und Triss verantwortlich gestaltet wird. Und es ist eine Webseite, die queere Autoren und Autorinnen präsentiert und sehr viele Möglichkeiten bietet für die Leserschaft, dort mal spannende Literatur zu finden, aber genauso viel Unterstützung bietet für die Autorinnen und Autoren, dass sie präsent werden in dieser Welt. Weil es ist zwar so, dass wir sehr viel über queeres Leben reden, dass es auch in der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft angekommen ist, aber es gibt doch noch riesige Lücken von der Sichtbarkeit queerer Autoren und Autorinnen. Jetzt möchte ich als erstes Jay und Triss zu Wort bitten und sich selber vorzustellen.
Ja, also ich bin Jay. Ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern von Wir schreiben queer. Ich bin selbst Autor, schreibe unter dem Namen Jay in Vivis Dramen mit queeren Hauptprotagonisten und habe 2017 erstmalig publiziert.
Ja, und ich bin Triss. Ich habe seit 2019 meinen Blog Buchsüchtig Queerbook, auf dem ich Rezensionen zu queeren Büchern vorstelle. Und ich bin im darauffolgenden Jahr, also 2020, zu Wir schreiben queer gekommen. Mein Blog, Süchtig Queerblog. Ich habe eine Homepage unter buchsüchtigqueerblog.de. Ich habe ein Instagram-Profil und auch eine Facebook-Seite. Auf dem Blog stelle ich queere Bücher vor. Mittlerweile weniger Romance, mehr andere Sachen. Gerne Drama oder auch Horror, sowas in der Richtung. Queer lese ich eigentlich schon eine ganze Weile. Ich glaube, so seit ich 12 bin ungefähr. Und die Idee zu machen kam dann eigentlich eher dadurch, dass ich gerade bei den queeren Autoren immer wieder nach Rezensionen gefragt wurde und nach Feedback gefragt wurde. Da habe ich irgendwann angefangen, Rezensionen zu schreiben und irgendwann habe ich aus den Rezensionen, also nicht irgendwann, sondern 2019, aus den Rezensionen dann halt einen Blog gemacht.
Vielen Dank, Triss, für deine Vorstellung und die ausführliche Beschreibung von deinem Blog. Jetzt möchte ich Jay bitten, etwas über seine Autorenschaft zu erzählen.
Ich schreibe tatsächlich schon sehr viel länger. Ich habe wie die meisten halt als Kind angefangen, da allerdings natürlich nicht in diesem Bereich. Das ist erst sehr viel später gekommen. Habe auch sehr, sehr lange Pausen zwischendurch gehabt und habe dann aber 2015 angefangen, an meiner Dialogie zu arbeiten. Das ist einmal der Steinerne Garten, Band 1 und der Folgeroman Die Scherben seiner Seele, Band 2. Das, wie gesagt, ein Drama ist, was ich im Redi Roma Verlag veröffentlicht habe, durch einen befreundeten Verleger. Ja, ich bin, denke ich, sehr dafür bekannt, dass ich sehr rau schreibe, sage ich jetzt mal. Also ich beschönige nichts. Also ich schreibe halt auch wirklich alles halt, was meinen Protagonisten passiert und was sie dabei fühlen. Ich gehe da quasi halt auch selbst durch, könnte man so sagen. Deswegen haben es meine Bücher, glaube ich, auch ein bisschen schwerer jetzt als so die üblichen Romances, die so eher auf dem Markt halt vertreten sind. Aber ich würde es dennoch halt nicht verändern wollen. Also meine Richtung ist halt auf jeden Fall Drama und halt auch im Contemporary-Bereich. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie da eine Zeitreise unternehmen und in einer anderen Zeit spielen oder so.
Sozial, ökologisch,
global, gerecht,
inklusiv,
feministisch,
politisch.
Nachhaltigkeit hat viele Gesichter.
Wir stellen sie euch vor.
Der Talk am Feierabend. Im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen.
Eine Sendung vom Nord-Süd-Forum München bei Radio Lora.
Danke für eure ausführliche Vorstellung und ich finde es auch sehr spannend, was ihr selber künstlerisch so macht. Doch jetzt interessiert mich brennend, wie ihr euch kennengelernt habt. Und ich glaube, das interessiert nicht nur mich, sondern auch alle, die uns zuhören.
Tatsächlich war es so, dass ich auf meiner ersten Björn-Buchmesse, die ich besucht habe, Jays Debüt gefunden habe, das ein wunderschönes schwarzes Cover hatte und dann zwischen den ganzen bunten Büchern doch etwas herausstach. Schwarze Bücher machen mich grundsätzlich an, also wenn man mich cashen will, schwarzer Einband, ich bin dabei. Dann geschnappt, habe den Klappentext gelesen, den fand ich sehr interessant, hatte dann schon eine Vermutung, um was es gehen könnte. Und hab dann er gelesen und hab dann festgestellt, yo, das ist mein Buch. Steht da. Hab das dann gekauft, hab das gelesen und hab dann natürlich geguckt, ob man irgendwo was über den zweiten Band rausfindet. Und bin dann natürlich auf Jays Facebook-Seite gekommen und hab da halt die Beiträge verfolgt und gehummelt, dass der zweite Band erscheint. So oft länger, ich glaube, ich hab gehummelt. Dann kam er eigentlich auch. Und gedacht, ich frage ihn jetzt einfach mal an, ob wir nicht befreundet sein möchten auf Facebook. Dann war das so.
Genau.
So.
Kurz so haben wir uns kennengelernt. Ja.
Kurz und knapp so.
Nachdem wir eine Vorstellung gehört haben, möchte ich gleich anfangen mit einer etwas provokanten Frage, weil alle Welt redet von queeren Paaren. Es gibt fast keine Firma mehr, die keine queere Arbeitsgemeinschaft hat. An jeder Tür eines Einkaufszentrums hängt die Regenbogenfahne. Es waren 300.000 Menschen auf dem CSD 2024 in München. Also frage ich, ist es denn nicht inzwischen in der Gesellschaft angekommen, dass es auch queere Autoren gibt. Ihr schreibt auch, dass es inzwischen eine große Vielfalt an queerer Literatur gibt. Allein auf eurer Webseite sind 107 AutorInnen gelistet. So kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Bücher auch in den Buchhandel Eingang gefunden haben. Also, was ist eure Motivation heute und wer sind die Macher, Macherinnen des Projekts Wir schreiben queer? Also, was ist eure Motivation heute?
Wir schreiben queer ist eine Gemeinschaft von AutorInnen, die queere Literatur schreiben. Wir sehen uns auch gerne als Netzwerk und unsere Plattform ist über die Webadresse www.wirschreibenqueer.de als auch über unsere Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram zu erreichen. Wir bewerben Verlags- als auch Self-Publishing-Romane aller Untergenres. Die Motivation früher, das zu machen, war grundsätzlich mehr Sichtbarkeit für diese Bücher zu erreichen. Die Motivation heute ist immer noch so geblieben, aber der Buchmarkt hat sich erheblich verändert und ist zudem in einem ständigen Wandel. Zum Beispiel fluten englische Romane als Übersetzung den Markt, was die Sichtbarkeit natürlich wieder sehr erschwert. Und bezüglich zu deiner Annahme, selbst einschlägige Buchhandlungen führen meist nur Verlagsbücher, keine self-publishing Romane, obwohl es hier inzwischen ein sehr großes Angebot gibt, bei welchem es sich nicht zwangsläufig, wie häufig vermutet ist, um leidenhaft geschriebene Literatur handeln muss. Aber es ist grundsätzlich schwierig, als Self-Publisher in die Regale der Buchhandlung zu kommen. Das passiert sehr selten und meines Erachtens nur mit Connections. Self-Publisher haben zum Beispiel keinen stärkenden Verlag hinter sich, welcher die Werbung und den Vertrieb vor Ort übernimmt. Und ich glaube auch, dass die kleinen, queeren Publikumsverlage es eher schwer haben, ihr Angebot bei den großen Buchhandlungen vor Ort in die Regale zu stellen. Das Angebot queerer Literatur in allgemeinen Buchhandlungen ist also immer noch rar, da es in der Gesellschaft immer noch relativ wenig Anklang findet. Queere Literatur wird eben immer noch einer Randgruppe von KonsumentInnen zugeschrieben, trotz zunehmender Outings prominenter, zahlreicher CSDs und so weiter. Und ja, was zumindest die Werbung und erhöhte Sichtbarkeit dieser Romane betrifft, da kommen wir dann ins Spiel, sofern unser Angebot halt entsprechend genutzt wird.
Und auf unserer Homepage sind durchaus einige querschreibende Autorinnen gelistet. Meiner Meinung nach sind queere Bücher im Buchhandel immer noch sehr schwer und sind nicht so sichtbar wie die nicht-queeren Bücher. Vielleicht stehen die dann gesondert, was sie denn überhaupt gibt. Also ich kenne auch einen Haufen Buchläden, die queeren Bücher gibt. Selbst meist die aus den großen Verlagen, also man wird Self-Publisher finden, zumindest das ist meine Erfahrung. Und auch die rein Queer-Verlage, was jetzt, was weiß ich, Soft oder mein Verlag, findet man meiner Meinung nach im Buchladen auch eher so selten.
Wir sind zurück auf Sendung. Es gibt eine Besonderheit auf eurer Webseite, und zwar den Queer Community Award. Es gibt natürlich einige Literaturwettbewerbe. Mir fällt spontan der Ingeborg-Bachmann-Preis ein, sehr hochdotierter Literaturwettbewerb. Was war eure Motivation, den Community Award ins Leben zu rufen? Und zur Info für unsere Hörerschaft, letztes Jahr 2023 habt ihr diesen Preis zum ersten Mal ausgelobt. Mich interessiert, ob ihr Resonanz bekommen habt, sowohl von den LeserInnen wie auch von den AutorInnen. Besonders der Aspekt der besten Literatur ist interessant. Wie unterscheidet ihr euch von anderen Schriftstellerwettbewerben?
Also der Award ist aus einer fixen Idee entstanden. Es gab mal so etwas Ähnliches, eine Umfrage über das beliebteste Buch in einer einschlägigen Facebook-Gruppe. Das ist damals sehr gut angekommen und wir haben uns 2022 überlegt, diese Idee nochmal aufzugreifen und über einen Community Award auf unseren Seiten ein entsprechendes Voting zu veranstalten. Es stehen 9 Kategorien zur Verfügung. Von Romance bis Drama, Fantasy, Crime ist eigentlich alles soweit abgedeckt. Vorschläge können über das gesamte laufende Jahr über Formulare auf unserer Webseite eingereicht werden. Tatsächlich von jedem, sowohl von LeserInnen als auch von AutorInnen. Die können also auch ihr eigenes Buch halt vorschlagen. Momentan listen wir die noch für die Nominierungswahlen. Das heißt, es ist erst im Januar im kommenden Jahr losgehen. Momentan werden die, wie gesagt, alle nur gelistet. Unterscheiden tun wir uns vor allem darin von anderen Award-Programmen, dass wir die Wahlen auf keinen Fall als Wettbewerb ansehen, wer das beste Buch geschrieben hat. Meinungsabgaben sind meines Erachtens immer individuell von der Gruppe der TeilnehmerInnen abhängig und spiegeln daher nur eine Momentaufnahme. Auch können unmöglich alle queeren Publikationen des Jahres gelistet werden. Es stehen daher nur eine Auswahl der Publikationen zur Verfügung und unter diesem wird dann der Leser Community Award ausgewählt. Welches Buch halt die Community am meisten begeistert hat. Daher ist dies selbstverständlich immer individuell zu sehen und steht nicht pauschal für die Community. Die Resonanz während der Nominierung ist leider wechselnd. Tatsächlich müssen die LeserInnen immer wieder gepusht werden, uns ihre Favoriten zu nennen. Ich denke, das liegt halt daran, dass der Award noch nicht so ganz bekannt ist. Da bemühen wir uns aber. Ich glaube auch, das ist ziemlich normal, dass es am Anfang noch nicht so bekannt ist. Es gibt ihn ja erst 2 Jahre. Ich finde es allerdings auch schade, da es gegenüber den AutorInnen auch eine schöne Art der Wertschätzung für ihr Schaffen ist. Ich sage ja immer, für seine Geschichte mit einem Award von der Lesergemeinschaft ausgezeichnet zu werden, ist wie ein Orgasmus an positiven Rezensionen. Es ist also ein euphorischer Rausch, es macht etwas mit einem und gibt der Kreativität einen enormen Vorwärtsschub, weil man weiß, dass es da draußen halt viele Menschen gibt, die das unglaublich mögen, was man da erschaffen hat.
Also, da wir ja diese 9 Kategorien haben, der Buchgenres, in dem wir den Award verleihen, wir haben auch den beliebtesten Blog, der mit einem First Choice und Second Choice Award verliehen wird. Das war 23 waren das die Instagram-Blogs Love is Love und Rolitos Colorful Book World. Finde ich natürlich als Bloggerin schön, dass das auch mal gewürdigt wird. Ich denke auch, dass gerade Bloggende für AutorInnen auch wichtig sind, einfach um mal auch nochmal eine andere Meinung zu kriegen zu den Geschichten und ein bisschen mehr Bekanntheit zu erlangen.
Also was ich daran ganz besonders finde und sehr schön ist, dass es eben nicht um beste Literatur geht, so dieses ist ja auch ein Leistungsdenken, auch in der Literatur. Also wer schreibt am schönsten?
Ja, das war uns tatsächlich halt auch ganz wichtig. Wir haben das auch auf unserer Webseite extra so stehen, dass es darum nicht geht. Weil es ist einfach immer individuell zu sehen, ne? Was dem einen gefällt, gefällt dem anderen nicht. Und derjenige, dem es halt gefällt, dem zum Beispiel das Drama gefällt, der weiß aber gar nicht, dass es diesen Award gibt und meldet sich dann natürlich nicht. Und dann gewinnen andere Bücher, wo vielleicht einfach halt mehr Sichtbarkeit da gewesen ist von dem Award. Und deswegen kann man das so einfach nicht sehen. Das ist halt ja dann das beste Buch in der Kategorie, sondern es ist das beste Buch von dieser Gemeinschaft, die daran teilgenommen hat.
Richtig. Ist ja bei den Bloggerinnen genauso.
Ja.
Also die, die gewinnen oder die vorgeschlagen werden, sind halt die, die am häufigsten besucht werden oder gesehen werden. Das heißt aber nicht, dass das die sind, die die besten Rezensionen schreiben. Und einfach dann halt die am meisten geguckt wird, ne?
Heute bin ich im Gespräch mit Triss und Jay, die zusammen die Webseite und das Portal Wir schreiben queer betreiben. Ich habe jetzt angefangen, euch vorzustellen. Wir haben über den Wir schreiben queer Community Award geredet. So wie ich euch verstanden habe, ist es auch ganz besonders wichtig, dass ihr ein Netzwerk bildet und auch die AutorInnen unterstützt. Auf eurer Webseite ist zu lesen, dass ihr kein Verlag und keine Agentur, sondern ein Netzwerk seid, das sich zur Aufgabe gemacht hat, queere Literatur sichtbar zu machen. Welche Unterstützung bietet ihr für eure AutorInnen und Autoren? Und welche Präsentationsform wird am meisten genutzt?
Ja, wir haben tatsächlich eine Menge bei uns auf der Seite, was wir anbieten, sowohl für Autorinnen wie auch für Autorinnen. Wir haben zum Beispiel auf unserer Seite gibt es beispielsweise einen Online-Katalog, in dem sich Schreibende mit einem Profil, dass man dann halt auch einfach buchen kann. Da wird in diesen Profilen wird dann meist ein bisschen was darüber erzählt, wie der oder die Autorin heimgekommen ist, was die Intention dahinter ist, was geschrieben wird und halt auch so gerne auch so ein bisschen Persönliches, was den Menschen selber natürlich halt auch ganz wichtig, was für Genres sie schreiben und was sie dann halt einfach auch schreiben lieben. Wenn jetzt davon ausgeht, was bei uns am meisten benutzt wird, würde ich tatsächlich sagen, sind es die Neuerscheinungsbeiträge, die am beliebtesten sind. Wenn wir halt quasi neue Bücher vorstellen, einfach auf die aufmerksam machen. Das ist, denke ich mal, am beliebtesten. Also wir machen dann mal so schöne Beiträge zu mit einem vernünftigen Bild, stellen das Buch dann mit Titel, Autoren, Klappentext, Veröffentlichungsdatum, Verkaufslink vor, taggen dann natürlich auch immer alle, wenn wir das dann auf Social Media verbreiten. Und ansonsten haben wir noch Leseproben zum Beispiel bei uns auf der Website. Da besteht für Autorinnen die Möglichkeit, ihre Bücher vorzustellen. Die werden dann bei uns auch geordnet. Also wir haben die Leseproben jetzt nicht alle einfach nur eine nach der anderen hochgeladen, sondern es ist tatsächlich nach Genres geordnet, zum Beispiel Drama, Fantasy, Romance. Und dann einfach meint, ein bisschen mehr Fantasy lesen, kann man sich dann bei uns da schön in die Rubrik reinklicken, Leseproben angucken und vielleicht was für einen. Das sind tatsächlich dann liebe Leseproben, die man nicht irgendwo anders findet, die tatsächlich dann nur bei uns so, wie sie sind. Ansonsten haben wir noch ganz neue Interviews bei uns auf der Homepage. Geplant ist, dass wir das dann ein bisschen öfter machen und in unregelmäßigen Abständen quasi dann einfach Schreibende einladen, nehmen und uns dann einfach mit denen setzen, dass die sich halt ihren Leserinnen oder auch neuen Lesern vorstellen können. Sind allerdings dann auch Interviews, für die man sich nicht bewerben kann. Dann halt so, wie es bei uns auch zeitlich passt. Halt ja auch einfach auch eine zeitliche Frage, wie wir das hinkriegen. Ansonsten finden dreimal die Woche diese allabendlich Queer-Lesungen der Literatur in Berlin statt, die wir auch bewerben, wir auch gerne aufmerksam machen. Da haben wir auf unserem Stand immer eine Übersicht und natürlich auch auf unseren Social Media, Facebook und auf Instagram, damit man diese Lesungen, die sind immer Montag bis Sonntag, wie gesagt, dreimal die Woche, und die werden auch gerne genutzt.
Heute bin ich im Gespräch mit Triss und Jay von der Webseite Wir schreiben queer. Und wir haben jetzt schon ein paar Beiträge gehört von den beiden. Und jetzt bin ich einfach mal ganz schlicht neugierig. Welche Genres laufen richtig gut bei euch? Welche werden von der Webseite angeklickt? Welche Genres werden vielleicht auch für den Community Award vorgeschlagen? Und welche sind vielleicht sehr wichtig, aber nicht so beliebt, sowohl auf der schreibenden wie auf der lesenden Seite?
Also wir können jetzt nicht sagen, dass sie bei uns richtig laufen, weil wir ja kein Verlag sind. Wir verkaufen die Sachen ja nicht. Wir können halt nur sagen, was wird halt am meisten gelesen, was beobachten wir da, was kriegt halt die meisten Klicks, was kriegt am meisten Kommentare oder überhaupt Interaktionen. Und den meisten Zulauf an LeserInnen haben meiner Meinung nach definitiv Romances und Fantasy. Das sieht man halt auch beim Award, dass da halt viel, viel mehr Bücher geschrieben werden und halt auch vorgeschlagen werden als in den anderen Untergenres. Dann folgen erotische Romances, also Geschichten, in denen ordentlich Spice vorkommt, ohne jetzt direkt zur Einheitslektüre zu werden. Romances werden deshalb gerne gelesen, weil sie gemeinhin als leichte Lektüre gelten, grundsätzlich immer ein Happy End versprechen und zudem viele LeserInnen angeben, sich mit diesen Geschichten aus dem eigenen tristen Alltag oder den globalen Tragödien zu reißen und ein wenig Licht und Wärme fürs Herz ergattern können. Demgegenüber haben es Dramen und generell ernstere Thematiken, zum Beispiel auch Dystopien, sehr, sehr schwer. Ich persönlich glaube allerdings nicht, dass sich die Waage zwischen Schreibenden und Lesenden hält, also dass dieses Genre sowohl ungern geschrieben als auch gelesen wird. Ich denke, dass sicherlich viel mehr AutorInnen tragische Storylines mit Open oder gar Sad Ends schreiben würden, wenn sie wüssten, dass diese Geschichten gleichermaßen gesehen, gelesen und gewertschätzt werden. Ich selbst für mich finde Romances deutlich leichter zu schreiben als Dramen, wobei dies meinerseits nur ein kurzer und nicht ernstzunehmender Ausflug in dieses Genre war. Aber Dramen beschäftigen meiner Ansicht nach sowohl den Schreibenden als auch den Lesenden über die Geschichte hinaus sehr intensiv. Da steckt unfassbar viel Gefühlsarbeit hinter, die nicht immer sehr angenehm ist und unglaublich anstrengend sein kann. Und wenn diese wunderbaren Geschichten von den Lesenden aber nach der Publikation ausschließlich aufgrund ihrer Tragik weitgehend gemieden werden, überlegt man sich das halt sehr gut, ob man Zeit und Nerven für eine Geschichte in diesem eher stiefmütterlich gehandelten Genre aufwenden möchte. Zumal sich viele AutorInnen mit ihren Geschichten ein Zubrot verdienen oder versuchen, von ihren Publikationen als Hauptverdienst zu leben. Was meinst du, Triss?
Ja, also ich denke auch, dass gerade die Romance-Bücher sehr, sehr viel gelesen werden. Es ist halt wirklich auffällig, dass es einen sehr, sehr großen Teil der Bücher ausmacht. Ich denke, das ist, wie du gesagt hast, das liegt vor allem daran, dass sich viele halt mit den Büchern wirklich aus ihrem Alltag rausziehen wollen und dann einfach bloß was fürs Herz wollen, abschalten wollen, dann das genießen möchten. Kann ich auch nachvollziehen, ist auch völlig legitim. Wir hatten es vor einiger Zeit, haben das auch generell festgestellt bei den Publikationen, die waren, dass ganz, ganz oft so halbnackte Männertor so auf dem Cover, also diese Kopflosen, Hals bis zum Bauchnabel gesehen, wusste dann manchmal auch nicht so, hatte man das jetzt schon oder nicht. Lief halt gut, war ansprechend, wurde geliebt, wurde gemocht. Wir sind aber, oder ich bin vor allem auch der Meinung, es ist Tatsache gerade rückläufig, dieser Trend. Und man sieht diese Cover mittlerweile weniger häufig. Also es setzt eher so weniger nackte Haut drauf. Und ich persönlich finde das sehr, sehr gut. Als ich angefangen habe, im queeren Genre zu lesen, habe ich tatsächlich auch sehr viel Romance gelesen. Aber vielleicht nicht mehr so viel lese, wie ich gerne lesen möchte, weil mir schlicht und ergreifend die Zeit fehlt. Bin ich dann tatsächlich jetzt eher bei Dramen, Horror und Science Fiction gelandet. Einfach, weil das mich mehr anspricht und ich dann da auch tatsächlich mehr abtauchen kann.
Zum Schluss unseres Gesprächs bin ich auch sehr daran interessiert. Wir haben ja schon gesagt, es gibt euch seit 5 Jahren. 4. August 2019 war der Start, da seid ihr online gegangen. In den letzten 5 Jahren hat sich auch der Buchmarkt sehr verändert. So möchte ich von euch als Schlussstatement gerne wissen, was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Also für Wir Schreiben Queer wünsche ich mir persönlich Sichtbarkeit und tatsächlich auch mehr Aktivität. Wir machen das ja schließlich in unserer Freizeit. Es ist ein enormer Arbeitsaufwand, den wir eigentlich halt auch sehr gerne machen. Und da würde ich mir persönlich halt wirklich wünschen, dass da, weil es ja schließlich eine Gemeinschaft ist, das heißt ja, wir schreiben queer und nicht wir stellen queer vor. Dass sich da also gerade halt auch die Self-Publisher, für die wir ja eine ganze Menge halt tun, ja, mehr halt beteiligen, halt für andere Autoren halt mitbewerben, dass überhaupt das Netzwerk halt groß wird und halt auch andere, die das noch nicht kennen, halt von den Möglichkeiten halt erfahren. Und ich würde es auch sehr gut finden, wenn das Award-Programm halt mehr an Bedeutung halt gewinnt und der Preis halt einfach, ja, einfach das ganze Programm halt quasi erwachsen wird. Also momentan ist es ja noch ein bisschen in den Kinderschuhen, wobei sich da halt tatsächlich auch vom ersten Voting bis zum letzten, was wir letztes Jahr hatten, schon einiges verändert hat. Da hatten wir deutlich mehr Zugriffe und auch Beteiligung und auch deutlich mehr Bücher halt als beim ersten Mal. Ja, und für die queere Literaturszene würde ich mir einfach grundsätzlich wünschen, dass sie akzeptiert wird. Ich persönlich bin gar nicht so sehr der Fan davon, Literatur zu kategorisieren, dass ich jetzt aufschreibe, das ist gay, das ist trans, das ist queer und so weiter. Aber es hat ein Plus und ein Minus. Das Minus ist tatsächlich, finde ich, dass wir niemals aus dieser Bubble herauskommen werden, wenn wir das so machen, weil wir es, weil wir uns selber halt da reinstellen. Und genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja eben als Teil der Allgemeinheit halt gesehen werden und nicht als abgesonderter Teil. Aber das Plus halt, was halt viele sagen, ja, wenn es draufsteht, weiß ich, was ich kriege. Und die suchen dann halt explizit halt auch nach diesen Schlagworten. Ja, ich denke, das widerspricht sich alles so ein bisschen. Finde ich schwierig, aber das würde ich mir halt grundsätzlich einfach wünschen, dass wir einfach irgendwie aus dieser Bubble mal rauskommen und vor allen Dingen in dieser Ekel halt vor queerer Literatur nicht mehr da ist. Dass sie einfach akzeptiert wird als etwas, was einfach Teil der Gesellschaft ist.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Guten Abend und herzlich willkommen zur Folge 2 von Die Welt ist Fetisch. Heute ist Torben bei mir zu Gast.
Torben, du bist ABDLer. Wofür steht ABDL?
Ja, das ist ein Fetisch- oder auch ein Kink-Spektrum, das vor allem durch Windeln vereint. Wobei AB sich aufteilt in den Bereich der Adult Baby, also AB, Adult Baby, bedeutet, das heißt, es ist eine nicht sexuelle Form des Rollenspiels, und DL für Diaper Lover, den Erwachsenenbereich, den sexuellen Bereich, beschreibt, bei dem es hauptsächlich um Sex geht, in Windeln. Windeln ist der Faktor, der beide Bereiche miteinander verbindet, und es ist auch ein fließendes Spektrum. Es gibt welche, die sind absolut in diesem Ageplay drin, der dann tatsächlich absolut nonsexuell ist. Es gibt Leute, die sind wirklich nur im sexuellen Bereich aktiv, und es gibt aber auch viele, die das miteinander kombinieren.
Der Unterschied zwischen Adult Baby und Diaper Lover ist demzufolge, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass es da hauptsächlich im Bereich Adult Baby um nonsexuelle Geschichten geht, also Schmusen, Kuscheln, Kontrolle abgeben.
Richtig, also vor allem wirklich in ein anderes, aus der Verantwortung des Alltags rauszugehen, das haben wir auch im BDSM-Bereich sehr häufig. Hier ist es eben durch dieses Rollenspiel, dass jemand anderes die Verantwortung übernimmt und man sich auf diese Sorglosigkeit des Kindseins konzentrieren kann.
Und Diaper Lover ist dann, wie stelle ich mir das vor?
Also es kommt bei vielen zumindest aus dem Piss-Bereich, also aus dem Piss-Fetisch raus. Das ist ja doch immer ganz schön messy, und irgendwann überlegt man sich, wie man sich das vielleicht, wie man das Putzen und Aufräumen hinterher ein bisschen einfacher gestalten kann. Und dann merkt man, dass da aber noch viel mehr mitspringt, dass die Folie, dieses Gefühl der Folie, das positive Gefühl des Warmen, oder auch dieses Verbindliche, der Geruch, der damit einhergeht, durchaus Teile sind, die sich zu dem Hauptkink oder zu dem Hauptfetisch sehr gut ergänzen. Und also ja, da geht es sehr viel um den sexuellen Bereich.
Was macht den Reiz an dem Adult-Baby-Spiel aus oder an dem Diaper Lover?
Wir haben ja auch hier in München mit dem MLC zusammen eine Veranstaltung, die Frechtagsparty. Da kann man das auch immer sehr gut verfolgen, dass gerade in dem Adult-Baby-Bereich es Leute gibt, die sich vielleicht gar nicht so gut kennen, aber dann sich bei einem Disney-Film kuschelnd in der Ecke liegen oder Lego-Steine bauen. Das heißt, dieser Reiz, dass man sehr viel einfacher auf andere zugehen kann. Es sind also da auch die Möglichkeiten der sozialen Interaktion ganz andere. Und gleichsam aber auch, wie gesagt, Lego ist ja gerade auch bei Erwachsenen ein Riesenthema in der Zwischenzeit. Das kombinieren zu dürfen, auch außerhalb der normalen, in Anführungszeichen, normalen Konventionen des Alltags. Also der AB-Bereich, auch aus dem Fläschchen trinken, Schnuller, das Gefühl des Heimeligen, sieht man da sehr gut. Und beim Diaper Lover ist es tatsächlich diese sexuelle Komponente. Wenn wir das vergleichen mit dem, was wahrscheinlich die meisten kennen, die Anziehungskraft von Rubber, Leder, Sports, wie auch immer. Da gibt's, das ist genau das Gleiche. Wir haben olfaktorische, also Geruchsdinge, die einen dann antören, das Gefühl davon. Und das ist sehr häufig im DL-Bereich eben die Sache. Aber auch bei diesen Partys vor allem geht es auch sehr viel um die soziale Interaktion, mit sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können, so wie das bei den meisten anderen Kinks und Fetischen ja auch der Fall ist.
Gehört zum AB-Spiel auch so eine Art Erziehungsberechtigter?
Ja, zum Teil haben wir auch die Daddy-Komponente, die dann wirklich auch diese Versorgung tragen wollen, die dann das Wickeln übernehmen, auch die Kontrolle, das haben wir bei Long-Term-Slaves ja auch sehr häufig, dass dann einer die Kontrolle übernehmen möchte und hier auch die Kontrolle übernehmen kann. Ja, Erziehungsberechtigter oder Daddy oder dergleichen ist durchaus auch ein Teil davon. Aber nicht bei allen.
Welche Spielsachen finden denn neben Windeln oder Strampelanzügen noch so Anwendung bei diesen Spielen? Oder was rundet das ab?
Also bei den ABs ist es auf jeden Fall, habe ich gerade gesagt, auch die Lego-Sachen, der Disney-Film, der Schnuller, das Fläschchen, auch ein Gitterbett zum Teil. Auch das ist ein Thema bei vielen, die das zu Hause haben. Und auch da so schlafen, auch häufig kombiniert mit Zwangsjacken und dergleichen, die das also auch diesen Aspekt des, ja, ist ja auch ein BDSM-Aspekt oder auch des Roleplays, das ist auf jeden Fall noch Teil davon. Dann geht es eben auch schon wieder in Richtung DL, wo ist es sexuell? Also wir haben dann den Zauberstab, Magic Wand, wir haben Plugs, wir haben Vibratoren, die das stimuliert, wir haben KGs, die unter die Windel angezogen werden. Wir haben möglicherweise Gags, also auch da ist es eigentlich, das, was die Fetischwelt in Gänze anbietet, kann man wunderbar jeden anderen Fetisch mit dem Windelfetisch kombinieren, entweder im sexuellen Bereich oder auch einfach nur im sozialen, nicht sexuellen.
Wir haben, glaube ich, schon kurz angeschnitten, als Kleinkind, Baby ist man ja besonders schutzbedürftig, der eigene Wille in der Regel noch nie so wirklich ausgeprägt, außer man hat Hunger oder das Kind hat Hunger oder Durst. Gibt man seine Entscheidungshoheit eigentlich da in andere Hände?
Ja, also wie gesagt, also wenn wir im Spektrum des Regenbogens sind, haben wir die Möglichkeit, da haben wir die gleichen Spielregeln, die auch sonst gelten, Ampel, also Rot, Gelb, Grün, was geht nicht, vorher vereinbarte Regeln, das Safety Word, auch das ist natürlich möglich. Wie weit möchte ich in dieses Rollenspiel eintauchen, entscheiden die Spielpartner zusammen. Es gibt ja auch Freundeskreise, Gruppen, die sich treffen, die zusammen in Urlaub fahren, wo es einfach nur darum geht, dieses besondere Gefühl des Windeltragens ausleben zu können, die ja auch gar nicht unbedingt sexuell, die vielleicht trotzdem DL sind, aber als Freunde sich einfach ausleben können und man gibt seine Entscheidungshoheit dann ab, wenn man das möchte, im Rahmen des Plays, das man vorher vereinbart hat.
Deutschlandweit gibt es offenbar eine recht große Community an ABDLern, also nicht nur in der queeren Szene, sondern auch unter heterosexuellen Paaren ist das scheinbar verbreiteter, als man eigentlich denkt. Die Szene an sich wirkt jetzt aus meiner Sicht zumindest relativ unsichtbar. Würdest du dir eine größere Sichtbarkeit wünschen?
Jo, deswegen sitzt man nämlich genau hier und da ist in den letzten Jahren unglaublich viel passiert. Wir hatten bis vor 2-3 Jahren nur eine einzige Party quasi in ganz Mitteleuropa in Berlin. Heute haben wir jetzt hier in München, deswegen haben wir ja, also wenn es gibt ja den Verein Frechdachs, der sich genau damit beschäftigt, diesen King aus der Schmuddelecke zu holen. Auch im Vergleich zu den, ich sag mal, etablierten Kings wie Leder. Da habe ich Unterhaltungen geführt und gesagt, ja, wie, also das ist uns zu pervers. Und ich sage, also Junge, Rubber, Leder, was ist da irgendwo anders dran? BDSM, Roleplay. Und das passiert gerade. Es ist wunderschön zu sehen. Wir sehen das zum Beispiel auch in den Absatzmärkten der speziellen ABDL-Windeln, die dann zum Beispiel schwarz sind oder auch die Prints drauf haben, die spezielle Papi-Prints drauf haben. Wir sehen, dass dieser Fetisch langsam in der Mitte der King-Community ankommt. Wir hatten jetzt in den Darklands gab es zum Beispiel das erste Mal eine große Area, da war Abu der Hauptsponsor, der Abu ist ein Hersteller von ABDL-Windeln. Ja, das bewegt sich gerade. Das merken wir mit diesem Möglichkeit, die wir jetzt hier haben. Wir merken das hier mit diesem Interview, dass es möglich ist, das aus der Schmuddelecke zu holen. Und das ist unsere Aufgabe und da sind wir auf jeden Fall schon ziemlich dran. Ich merke es auch bei mir selber. Vor 5 Jahren war das eher so, hoffentlich kriegt es keiner mit. In der Zwischenzeit war es so ziemlich mein ganzer Bekanntenkreis und die Barrieren, die sind hauptsächlich in meinem Kopf gewesen, nicht in den Köpfen der anderen. Denn mit dieser Erklärung, dass es nichts mit Pädophilie zu tun hat, dass es nichts mit dem Sex mit Kindern zu tun hat, denn das ist ja die größte Barriere, wenn man das erklärt, dass das damit nichts zu tun hat, sondern um ein Roleplay zwischen Erwachsenen mit Toys und Möglichkeiten zwischen Erwachsenen, dann ist auch die Akzeptanz größer, als ich das immer erwartet hatte.
Torben, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und herzlichen Dank an unsere ZuhörerInnen fürs Einschalten und Zuhören. Die nächste Folge von Die Welt des Fetisch hört ihr am 19. September.
Das war sie wieder, die Sendung Queer Uferlos. Nachzuhören ist die Sendung auf unserer Webseite als Podcast queeruferlos.de oder auf Radio Lora München und auf DAB Plus und UKW 92.4 und im Netz auf lora924.de. Wir senden jeden ersten bis dritten Donnerstag im Monat und die Redaktion, um das alles vorzubereiten, trifft sich am 4. Mittwoch im Monat um 20 Uhr im Sub und freut sich auf neue Mitwirkende, die bei uns gerne alles zum leichten Radiomachen lernen können. Ich bedanke mich bei Triss und Jay für das Interview und vor allem für ihre Leidenschaft, mit der sie seit 5 Jahren das Portal Wir schreiben queer verantwortlich betreiben. Ich bedanke mich auch bei Günter Bauer an der Technik. Also schaut euch die Seite Wir schreiben queer an und hört wieder rein am nächsten Donnerstag, den 12. September. Meine Kollegin Esther Lehmer hat ein Porträt über Anne-Marie Schwarzenbach vorbereitet.